Advent. Wenn man nach draußen schaut, kann man es schlecht erraten, aber die drei brennenden Kerzen weisen schon darauf hin. Und ich denke, die Adventszeit, also für mich, für uns, ist die Adventszeit eine der, oder die schönste Zeit des Jahres. Denn wir denken hier nicht an Sonderangebote im Mediamarkt oder sonst irgendwas, sondern an das Kommen, an das wunderbare Kommen unseres Erlösers. Nicht nur an sein erstes Kommen als Kind in der Krippe, sondern auch an seine Wiederkunft. Und deshalb ist die Adventszeit eine Zeit der Freude. Und das, diese Adventsfreude versuche ich euch heute Morgen etwas zu vermitteln. Wir haben ja so eine Predigtserie, bei der es um Menschen gehen soll, die mit der Geburtsgeschichte zu tun haben. Und ich habe heute Morgen die Aufgabe oder das Thema, es soll um Josef gehen. Also Josef, der Mann von der Maria, kennt ihr alle. Also ich habe schon gedacht, ach, was soll ich jetzt da sagen? Alle wissen es doch, gibt es kein Highlight, kein Showdown oder irgend sowas. Ist doch alles so bekannt, was kann uns da noch überraschen? Aber ich habe dann gemerkt, wenn wir uns mal hineinversetzen, so richtig in die Situation dieses Josef, dann können wir doch manches ganz neu entdecken. Von Josef ist nicht viel die Rede. Wir finden nur, also im Zusammenhang mit der Geburt, von ihm was. Und dann, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel dort ist, dann heißt es auch seine Eltern und so weiter. Und sonst ist er nicht mehr präsent im Neuen Testament. Bei der Kreuzigung unter dem Kreuz steht Maria, die Mutter Jesu, aber Josef ist nicht dabei. Also es sind nur Frauen, die dort standen. Und dann bei der Versammlung der ersten Jünger in der Apostelgeschichte, da werden alle aufgezählt, die sich da getroffen haben. Da war auch Maria dabei, aber Josef nicht. Jetzt großes Rätselraten, wo war Josef? Wir wissen es nicht, vielleicht war er auch schon gestorben. Also ist sehr gut denkbar. Und doch, auch wenn er so wenig erwähnt wird, ist Josef doch einer, jeder meint zu kennen. Er war ein beeindruckender Mensch und einer, der mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Und das soll so mein Thema sein heute Morgen. Josef, ein Mensch, mit dem Gott Geschichte schreibt. Und auch hier schon, es kommt nicht darauf an, wie oft jemand in der Bibel vorkommt oder wie lang jemand lebt, sondern es kommt darauf an, ob ich in der Berufung lebe, die Gott mir in mein Leben hineingelegt hat. Es ist völlig wurscht, ob ich nur 10 Jahre lebe oder 20 oder 30. Es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Beziehung zu Gott, auf die Intensität letztlich. Und ich weiß, es gibt so eine alte pietistische Gemeinschaft, die wählten alle um ein möglichst langes Leben, hat aber andere Gründe. Also es kommt nicht darauf an, wie lang es ist. Und Josef hat in dieser kurzen Zeit in diesen wenigen Erwähnungen Unglaubliches erlebt. Und Gott hat mit ihm eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Was er erlebt hat, hat natürlich keiner von uns erlebt. Ja, vielleicht hast auch du auch dieses Jahr Unglaubliches schon erlebt. Und es ist auch manchmal paradox. Wir bitten Gott darum, dass er in unser Leben eingreift, dass er uns was erleben lässt. Und dann erleben wir irgendwas, was aber nicht so nach unseren Vorstellungen geschieht, so wie bei Josef, da kommen wir noch drauf, und sehen gar nicht, dass Gott vielleicht auf eine ganz besondere Art und Weise Geschichte schreibt. Ja, aber wir können da von Josef viel lernen und wir wollen uns fragen, was ist das Besondere an ihm und an seiner Geschichte und was können wir von ihm lernen? Und da versuchen wir, in seinen Sandalen zu laufen, wie man so sagt, um ihn zu verstehen. Und da lese ich mal den Text, den Haupttext, wo er eigentlich davor kommt. Den Text kennt auch jeder. Ich lese es nach der altehrwürdigen Luther-Übersetzung, weil ich das fast auswendig kann. Matthäus 1, 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war und fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Haben wir schon 1000 Mal gelesen wahrscheinlich, aber haben wir auch beachtet, was da alles so drin steckt. Zunächst einmal von Josef: Was war sein Beruf? Ein Mann definiert sich ja gern über seinen Beruf. Er ist, was er arbeitet, so ähnlich. Wenn man manche Todesanzeigen anschaut, dann wird oft betont, was der für einen Beruf hatte oder was er war. Besonders die Schwaben natürlich. In Berlin ist es ein bisschen anders, aber hier definiert man sich vielleicht über den Beruf noch mehr. Ist er auch nicht schlecht. Also muss man auch mal sagen, das wird auch mal falsch dargestellt. Beruf kommt von Berufung und Arbeit gehört zum Schöpfungsordnung Gottes. Also nichts, wofür man sich entschuldigen muss. Josef war Zimmermann, heißt in Matthäus 13. Ist er nicht des Zimmermanns Sohn? Nun haben wir eine bestimmte Vorstellung von einem Zimmermann, von seinem Holzwurm, der also mit Holz beschäftigt ist hauptsächlich. Aber das griechische Wort sagt eigentlich was anderes. Es heißt eigentlich wörtlich übersetzt ein Bauhandwerker. Die Bezeichnung Zimmermann, die entstand erst im Mittelalter, weil man dort Häuser aus Holzfachwerk erstellt hat, und dann hat halt Luther Zimmermann übersetzt und viele andere auch. Aber Josef war ein vielseitiger Handwerker und vermutlich auch selbstständig. Er baute Häuser aus Lehm und Stein, er machte Höhlen bewohnbar und versah sie mit Vorbauten. Er schlug Treppen in den Fels und Vertiefungen in den Stein. Also er war so richtiger Bauhandwerker, nicht nur Zimmermann. Und sein Geburtsort heißt es in Lukas-Evangelium Bethlehem. Und Bethlehem war bekannt als Zentrum der Bauhandwerker und Steinmetze. Und von dort aus bekamen sie Aufträge im ganzen Land. Und so waren besonders unverheiratete Bauhandwerker lange auf Montage unterwegs, also im ganzen Land, und haben dort gearbeitet. Von daher lässt sich auch erklären, warum Josef, der eigentlich aus Bethlehem stammt, im Nazareth lebte. Wahrscheinlich hatte er da einen Auftrag zu bearbeiten und war dort. Denn er wohnte dort. Das heißt, er bei der Steuereinschätzung sollte er wieder nach Bethlehem ziehen, also haben beide in Nazareth gewohnt. Ja, wegen dieser komplizierten Methode der römischen Steuerermittlung musste Josef von Nazareth nach Bethlehem reisen. Das waren circa 25 Kilometer. Ja, mit der S-Bahn wäre es kein Problem, aber mit einer hochschwangeren Frau zu Fuß, vielleicht noch mit einem Esel, da war das sicher nicht so lustig. Und er war ja nicht der Einzige, der unterwegs war. Und deshalb waren natürlich auch in Bethlehem sämtliche Hotels und Gaststätten belegt. Und er fand keine Unterkunft. Es war viel Betrieb dort. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir müssen es einfach mal hineinversetzen, auch in den Mensch Josef. Er, der Häuser baut, der Bauhandwerker, er kommt zurück in seinen Heimatort Bethlehem und kriegt dort keine Unterkunft. Was war das für die Ehre eines Bauhandwerkers? Er kriegt nicht mal nur noch so einen Stall zugewiesen, wo seine hochschwangere Frau dann ihr Kind zur Welt bringt. Ich kann mir vorstellen, dass er künftig sämtliche Aufträge aus Bethlehem abgelehnt hat oder gleich welche storniert im Anschluss nach der Geburt. Ich weiß es nicht, aber das war ja furchtbar. Einer, der weiß, was Bauen und Unterkunft heißt, kriegt nicht mal eine Unterkunft. Aber das war nicht die einzige ungewöhnliche Erfahrung in seinem Leben, das begann ja schon vorher. Und wir versuchen uns da in diese unglaubliche Geschichte, die er erlebt, hineinzuversetzen. Was Gott hier dem armen Josef zumutet, ist eigentlich ungeheuerlich. Sowas kann doch eigentlich Gott nicht tun. Wenn man es mal genau überlegt, Gott zerstört hier eine Ehebeziehung. Also zumindest sieht es zunächst mal so aus. Denn eine Verlobung war damals viel verbindlicher als heute. Es war ein Eheversprechen, also nicht so wie heute, so nach dem Motto festhalten und weitersuchen oder ja, wer sich ewig bindet, ob sich noch nicht etwas Besseres findet, so nach dem Motto handeln heute, sehen heute viele Verlobungen an. Nein, Verlobung war schon der erste Teil der Heirat. Und es fehlte nur noch die Heimholung der Braut ins eigene Haus, also ins Haus des Bräutigams. Und dann wurde die Ehe vollzogen und auch die geschlechtliche Gemeinschaft. Und das war damals also so. Und jetzt geschieht dieses Unfassbare, die Maria ist schwanger, aber nicht von ihm. Matthäus berichtet sehr knapp, also wir wissen nicht genau, wann er es erfahren hat. Und von wem? Also wahrscheinlich schon von Maria, aber wann hat er es erfahren? Also irgendwann zwischen der Zeit, als der Engel Maria das sagte, dass sie schwanger ist, und zwischen dem Zeitpunkt, als der Engel zu Josef kam und ihm sagte, dass er diese Frau zu sich nehmen soll. Also wir wissen nicht, waren es Stunden, Tage, Wochen, wir haben keine Ahnung. Ist vielleicht auch besser so, das wäre eher ein Bericht für die Bild-Zeitung, aber die Bibel ist da sehr kurz und knapp, damit wir nicht auf falsche Fährten kommen. Also, er hat das erfahren. Und jetzt versetzen wir uns mal in die Lage, was mag ihm durch den Kopf gegangen sein, als er es noch nicht wusste, ja, also dass das Kind vom Heiligen Geist, dass sie vom Heiligen Geist schwanger ist. Er könnte gedacht haben, ist Maria, meine Allerliebste, mir wirklich untreu geworden. Also diese Liebesbeziehung. Und dann, was werden die Leute sagen? Spielt natürlich dort in dieser Gesellschaft spielt es noch viel größere Rolle. Mein Ruf als Handwerker ist ruiniert. Also der geschäftliche Schaden ist unermesslich. Wobei, das sage ich jetzt nur so, wahrscheinlich hat es für ihn keine so große Rolle gespielt. Aber die andere Frage, wie kann Gott mir sowas zumuten? Ich lebe doch nach seinem Wort, warum gerade ich, warum gerade meine Frau? Es könnte alles so schön sein. Das Häusle war wahrscheinlich schon fertig, die Außenanlagen waren demnächst auch bis zur Hochzeit fertig. Und es fehlte nur noch das Hochzeitsfest, die Hochzeitsnacht, der Umzug. Und jetzt ist alles aus, alles dahin. Alles bricht irgendwie über ihm zusammen. Und dann die noch viel brisantere Frage, was soll ich jetzt tun? Wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Das war ja nicht so einfach wie bei uns. Wo in unserer Gesellschaft. Wie soll ich mich verhalten? Er konnte sicher keine Nacht mehr schlafen und hat sich im Bett gewälzt und nachgedacht. Tatsache ist, es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten, denn diese Verlobung war wie eine Ehe und sie konnte nur geschieden werden. Das heißt, damals durch einen Scheidebrief aufgehoben werden. Also es musste eine schriftliche Vereinbarung gemacht werden, dass hier eine Scheidung vollzogen wird. Und dazu gab es zwei Möglichkeiten. Einmal ein öffentliches Scheidungsverfahren. Das heißt, er hätte sie vor dem jüdischen Gerichtshof anklagen können, weil sie hier eine schwere Sünde begangen hat, dann wäre das alles öffentlich geworden. Es hätte einen Untersuchungsausschuss gegeben, wie man heute sagen würde. Und es hätte sogar eine Strafe durch Steinigung herauskommen können. Denn nach 5. Mose 22, Vers 23 und 24 wird geregelt, wie ein Ehebruch zwischen Verlobten also zu handhaben ist nach dem Gesetz, dass beide gesteinigt werden. Und deshalb finden wir zum Beispiel in Johannes 8, bei dieser Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, die Pharisäer wollten sie ja steinigen. Und Jesus sagte dann, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also die Steinigung wurde damals schon noch unter Umständen ausgeführt. Das war die eine Option. Und die andere war so eine Art private Scheidung. Das heißt, dieser Scheidebrief wurde überreicht im Beisein von zwei oder drei Zeugen und mehr im Privatsinn. Und einer übersetzt, man kann das auch übersetzen, wo Luther sagt heimlich, kann man auch übersetzen ohne Angabe von Gründen. Das heißt, warum? Das ist unser Geheimnis. Aber die Ehe wird geschieden. Und damit aber nahm, und das wollte er machen, diese zweite Option, er wollte sie nicht in Schande bringen, er wollte sie nicht öffentlich anklagen lassen, und er hat damit auch ein Stück weit die Schuld auf sich genommen. Weil dann war ja offen, wer eigentlich jetzt schuldig war. Und ja, und das hatte er, dazu hatte er sich durchgerungen, das hatte er überlegt. Und also heimlich heißt hier, wie es bei Luther da heißt, nicht so bei Nacht und Nebel verschwinden, so auf Nimmerwiedersehen, so ein Schild an die Handwerkertür, bin dann mal weg oder sowas. Also, sondern heimlich heißt hier nicht öffentlich, sondern als private Scheidung. Ja, doch jetzt musste Gott eingreifen, also bevor die Sache aus dem Ruder läuft, greift Gott ein und genau zur rechten Zeit, und er schickt den Engel des Herrn, also seinen Engel, war es Gabriel, wir wissen es nicht, bei Maria wird der Name genannt, erscheint ihm im Traum und erklärt ihm die ganze Situation. Und sogar Gottes Plan, er erklärt ihm nicht nur warum, also was die Ursache ist, sondern auch warum und wozu. Und jetzt hatte er Gewissheit und er wusste, was zu tun ist. Nimm Maria, deine Frau, zu dir, sagte der Engel. Also vollziehe die Ehe. Lass dich nicht scheiden. Und er sagt ihm, durch die Erklärung sagt der Engel zu ihm, du bist Teil einer größeren Geschichte. Es geht nicht nur um dich, es geht nicht um eure Ehe, es geht um den Erlöser der ganzen Welt. Und ihr seid Teil dieser Geschichte, aber Gott hat die Dinge im Griff. Und ja, was mir ein großer Stein mag, diesem Bauhandwerker Josef vom Herzen gefallen sein. Und ja, auch diese Zeit der Ungewissheit war weg und er hatte Gewissheit. Und vielleicht blieb doch eine gewisse Angst. Was werden die Leute sagen? Schwanger vom Heiligen Geist, das gab es ja noch gar nie. Also ich kann mir lebhaft, also wenn der jetzt in Ebershardt gewohnt hätte, wo ich herkomme, dann könnte ich mir lebhaft den Tratsch oder Klatsch vorstellen. Ich weiß nicht, ob es dort auch so war, Bethlehem. Auf jeden Fall sagt der Engel, und das müssen wir auch beachten, fürchte dich nicht, Josef, deine Frau zu dir zu nehmen. Fürchte dich nicht. Und das vertreibt bei ihm auch diese Angst, ja, denke ich, jetzt hier vor den Leuten. Ja, also diese, wir müssen mal vorstellen, diese unglaubliche Geschichte, wir würden das erleben. Das wäre sicher interessant, aber nicht unbedingt so wünschenswert. Aber wir sehen auch hier, und das soll mein nächster Punkt sein, seine Beziehung zu Gott. Josef war ein besonderer Mensch und Gott wusste das. Und er weiß, Gott weiß, mit wem er welche Geschichte schreiben kann. Diese besonderen Umstände mit Marias Schwangerschaft, die hätte nicht jeder ausgehalten. Und Gott weiß, was er denen zumuten kann, ja, die er beauftragt. Und die Festigkeit einer Beziehung zu Gott, die zeigt sich ja auch in der Krise. Gott mutet uns nicht alles zu, sondern nur das, was wir wirklich ertragen können. Er prüft vorher unsere Tragfähigkeit, auch in dem Moment, in den Umständen, im Alter unseres Lebens. Er überfordert uns nicht, sondern wenn er uns etwas zumutet, irgendwelche seltsamen Führungen, dann stellt er auch die Kraft und die Ausdauer und alles zur Verfügung, um diese Situation aushalten zu können. Er lässt uns nicht versuchen über unser Vermögen, sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13, glaube ich. Also das müssen wir beachten. Und das gilt auch bei Josef. Und interessant ist hier, Luther übersetzt so schön, Josef, der fromm war. In der Elberfelder und andere Übersetzung heißt er, ein Gerechter war, ein Gerechter. Also das war auch schon bevor diese Geschichte begonnen hat. Was ist ein Gerechter? Gerechtigkeit ist zunächst ein Beziehungsbegriff. Und der Gerechte ist ein Mensch, der mit Gott lebt. Einer, der mit seinem Lebenswandel Gott verherrlicht, der nach Gottes Willen fragt und sucht. Einer, der an Gott glaubt, der in Beziehung mit ihm lebt. Nicht ein Selbstgerechter, der meint, er sei der Größte, sondern einer, der mit Gott lebt. Der Glaube war schon immer das Entscheidende, auch im Alten Testament. Und es geht Gott nicht um Leistung, sondern schon immer um Beziehung. Das ist das Entscheidende. Im Neuen Testament, das wäre jetzt wieder ein extra Thema, wird der Jesus als der Gerechte bezeichnet. Er ist für uns gestorben, der Gerechte für die Ungerechten. Er ist der vollkommene Gerechte. Er hat diese Beziehung in Vollkommenheit gelebt. Er ist eigentlich der Einzige, der völlig seinem Vater vertraut hat. Und deshalb ist die Beziehung zu Gott eigentlich nur durch Jesus möglich. Und jetzt haben wir so eine Vorstellung. Ich habe mal nach Bildern geschaut im Internet von Josef. Also es gab ja damals noch keine Apple iPhone Pro Kamera, 11 Pro Kamera, sondern mit alle Dings. Das sind halt alles Vorstellungen von Künstlern, die da veröffentlicht werden. Josef war kein altehrwürdiger, heiliger Mann mit grauem Bart. Maria war circa 14 Jahre alt. Zwischen 12 und 14 Jahre war damals die Heiratsfähigkeit einer Frau. Und Josef war zwischen 18 und 20 Jahre vermutlich. Denn die Heiratsfähigkeit eines jungen Mannes lag bei 18 Jahren in dieser Zeit. Also kein so ein alter grauer Esel kurz vor der Rente, sondern ein junger Mann. Stellt euch mal das vor, dieses Szenario als junger Mann, junge Frau, 14, kann man sich nicht vorstellen. Und dann vor einem öffentlichen Gerichtshof mit der Aussicht vielleicht auf Steinigung, das ist ja der Horror. Und wie wird seine Beziehung zu Gott deutlich? Das sehen wir an bestimmten Merkmalen aus dieser Geschichte. Einmal in seiner Liebe und Barmherzigkeit gegenüber Maria. Als er die Hintergründe noch nicht kannte, wollte er sie schützen. Und das ist eine ganz edle Haltung ihr gegenüber. Er wollte sie nicht in Schande bringen. Er wollte sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben, müsste man eigentlich übersetzen. Das heißt vor Gericht zerren. Er will das Beste für sie. Deshalb sucht er einen Weg für Maria, dass sie nachher weiterleben kann, egal wie die Sache ausgeht. Also hier sehen wir eine Charakterqualität, die einfach dafür spricht, wie Gottes Gericht, wie Gesetz und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, wie Barmherzigkeit wichtiger ist als Einhaltung des Gesetzes. Und es ist natürlich ein Abbild, auch hier Josef, für Jesus, wie er mit uns umgeht. Er will unser Heil, obwohl wir den Tod verdient hätten, er will, dass wir leben. Deshalb sagt er auch gerade bei dieser Ehebrecherin, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Denn die Ankläger, die praktisch die Frau jetzt angeklagt haben, die mussten selber die Steine werfen. Und das musste sich jeder überlegen, habe ich es nicht eigentlich selber verdient? Ja, also, und dann als zweites in seinem Gehorsam gegenüber Gott. Das ist faszinierend in diesem kurzen Text, wie das zum Ausdruck kommt. Eine Beziehung lebt ja von der Kommunikation und Gott redet hier mehrfach zu ihm. Wie? Wir haben schon gesagt, durch einen Engel des Herrn, durch einen Boten Gottes praktisch, der im Auftrag des Herrn unterwegs ist, könnte man so sagen. Und der erscheint bei drei Gelegenheiten. Ich lese es jetzt nicht nach, weil es so lang dauern würde. Ihr kennt ja auch die Geschichte, ist ja nichts Neues eigentlich. Zunächst sagt der Engel zu ihm, das haben wir schon gelesen, dass er Maria zu sich nehmen soll, das heißt sein Eheversprechen einlösen soll. Das soll er tun. Und dann in Kapitel 2, Vers 13, da war dieser Herodes, der das Kind töten wollte, und da sagt, kommt wieder der Engel und sagt zu Josef, er soll nach Ägypten fliehen. Überlegt mal, ein Bauhandwerker, der dort sein Geschäft hat, soll nach Ägypten ziehen, alles aufgeben. Das war auch nicht so einfach. Und dann, als er in Ägypten war, kommt wieder der Engel irgendwann und sagt, jetzt soll er wieder nach Nazareth ziehen. Also ganze Rolle rückwärts wieder. Und beim zweiten und dritten Mal erfährt er nicht die geistlichen Hintergründe. Der Engel sagt ihm nur, da ist der Herodes, der will dem Kind nach dem Leben trachten. Und dann nachher sagt er ihm, der ist jetzt, das Problem ist gelöst, ihr könnt jetzt wieder zurück. Also mehr erfährt er nicht und er muss einfach gehorchen. Wie reagiert Josef auf Gottes Reden? Er gehorcht und handelt sofort. Es heißt hier, er tat, wie ihm befohlen war, bei der Flucht, da stand er auf und nahm das Kind, Vers 14, und bei der Rückkehr heißt es wieder, da stand er auf und nahm das Kind und seine Frau natürlich. Er hat nicht groß rumgefragt, nicht groß rumdiskutiert, sondern Gottes Wille war klar und jetzt gilt es zu handeln. Und als Bauhandwerker war er ein Mann der Tat. Er redete auch nicht viel. Es ist keine direkte Rede von ihm überliefert. Aber Maria, ein richtiger Redefluss. Also ich will jetzt da keine Parallele zu irgendwas ziehen, aber Maria, fast ein ganzes Kapitel, Mose, Josef, kein einziges Wort. Also, naja. Aber als Unternehmer weiß er, seine Arbeiter müssen genau nach Bauplan, Anweisung handeln und es wäre ja eine Katastrophe, wenn jeder in seinem Gewerk machen würde, was ihm gerade passt, was ihm besser erscheint. Und hier zeigt sich auch seine Beziehung zu Gott. Er weiß, dass Gottes Liebe über seinem Leben steht und wenn er sagt, mach, dann mache ich's. Dann diskutiere ich nicht mehr, wenn Gottes Willen klar ist. Und das ist meine persönliche Meinung. Ich muss auch manchmal was Provozierendes vielleicht sagen. Ich denke, viele Probleme im Glaubensleben würde es nicht geben, wenn wir einfach das tun, was Gott sagt. Und nicht so lange hin und her diskutieren, wenn es klar ist, was Gott sagt, wenn es klar ist, was sein Wille ist. Hier sagt er, mach das, also gibt es weder rechts noch links, dann mach es doch einfach. Und Bonhoeffer hat mal einen ganz tollen Satz gesagt, denn der fällt mir immer ein, wenn ich daran denke. Es gibt Leute, die sind immer auf der Suche, die stellen sich immer Fragen und die kommen aus dem Fragen nicht raus. Ist ja gut, wenn man fragt, aber irgendwann sollte man auch zu Potte kommen. Und dann sagt Bonhoeffer, wer im Fragen bleibt, wird frei vom Gehorchen. Also ich kann auch ewig im Fragen bleiben und vielleicht einfach nur als, ich weiß eigentlich, was Gottes Wille ist, aber das Fragen ist ja so nobel und ich drücke mich vor dem Gehorchen und bleibe lieber im Fragen. Das ist meine Meinung, wo ich will da jetzt niemand und das kann, aber prüft euch einfach mal, warum machen wir denn Gehorsam, das einfach zu tun, was Gott sagt, uns oft so schwer? Natürlich, wenn wir nicht wissen, was Gottes Wille ist, ist was anderes, aber hier war es ja klar. Und Gott redet zu Josef im Traum. Wäre jetzt natürlich eine super theologische Frage, gibt es das heute noch? Wir finden es im Alten Testament sehr häufig. Nach Pfingsten im Neuen Testament finden wir es gar nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass Gott nicht auch durch Träume reden kann. Vor allem zu Nichtchristen. Lest mal, da gebe ich mal eine Leseaufgabe. Hiob 33, Vers 14 bis 30. Wunderbare Stelle, poetisch. Und hier geht es darum, dass Gott im Traum bei Nacht auch zu Leuten redet, die Gott nicht kennen, die Gott ablehnen. Und es heißt also schön poetisch ausgedrückt, Gott will sein Leben vor des Todes Geschoss retten. Also, und er zeigt schon einen Erlöser und so weiter. Lest mal selber. Und da redet er im Traum und da heißt es, und Gott macht das bei jedem Menschen zwei- oder dreimal. Und ich denke, dass viele, sehr viele Nicht-Christen oder Leute, die auf der Suche sind, schon irgendwann mal vielleicht im Traum Gottes Reden gehört haben, was wir vielleicht gar nicht erfahren. Wir wissen es von Moslems, auch gerade in Kulturen, wo das Evangelium nicht verkündigt werden darf oder wo es keine Bibel gibt, dass Gott auch durch Träume redet. Aber wollen wir es nicht vertiefen. Auf jeden Fall, Glaube und Gehorsam gehören zusammen, wie die beiden Seiten einer Münze und ausgerechnet der Römerbrief, der Brief des Glaubens, da sagt Paulus, mein Ziel ist, alle Menschen zum Glaubensgehorsam zu führen, zum Gehorsam des Glaubens. Das steht in Kapitel 1, Vers 5 und in Kapitel 16, Vers 26. Das ist, der ganze Römerbrief ist eingerahmt von diesem Ziel, von dieser Vision, na Vision ist ja nicht falsch, aber von diesem Ziel des Apostels Paulus für seinen Auftrag, alle Menschen zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Dass der Glaube nicht nur irgendwas Nebuloses ist, sondern ja, konkret wird. Also, noch ein letzter Punkt. Was können wir aus Gottes Geschichte mit Josef lernen? Er spielte zwar eine einzigartige Rolle, die es ein zweites Mal nicht gibt. Und doch können wir einiges oder vieles für uns lernen. Zum einen, Gott schreibt Geschichte mit gewöhnlichen Menschen. Der außergewöhnliche Gott braucht gewöhnliche Menschen, um seinen wichtigsten Plan durchzuführen, die Rettung des Menschen. Und das war bei Josef so und das ist auch bei uns so. Wir sind zwar nicht so beteiligt wie Josef, aber unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu verkündigen, weiterzugeben, diesen Retter zu bezeugen. Das ist das wichtigste Projekt Gottes. Das ist der wichtigste, der höchste Plan. Und da will er mit uns auch Geschichte schreiben, dass wir Teil seiner Geschichte werden. Da brauchen wir nicht erst Theologie studieren oder Akademiker sein. Josef war ein ganz einfacher Bauhandwerker. Aber es ist wichtig, ein Gerechter zu sein. Das heißt, einer, der in Beziehung mit Gott lebt. Das ist das Entscheidende. Dann das Zweite, Gottes Pläne sind oft unmöglich. Gott macht hier eigentlich unmögliche Sachen mit Josef. Und es ist unlogisch für uns und es sieht chaotisch aus auf den ersten Blick. Erst als Gott zu Josef redet, dann bekommt das Ganze einen Sinn. Und nämlich er erklärt Josef, dass sich hier erfüllt in seiner Geschichte, was Gott schon vor vielen Jahrhunderten vorausgesagt hat. Das heißt, wenn er das mal lest, auf das erfüllt würde. Das ist so ein Standardsatz bei Matthäus. Er zeigt, wie das Alte Testament sich hier erfüllt, als die Zeit jetzt hier reif war. Und Josef war ein Nachkomme Davids. Der Engel redet ihn an, Josef, du Sohn Davids. Das steht nicht einfach nur so da, sondern der Erlöser musste nach dem Alten Testament, nach den Vorhersagen, aus dem Stamm Davids kommen. Und dadurch, dass Josef Jesus als rechtlich, also war nicht sein leiblicher Sohn, aber sein rechtlicher Sohn, dadurch wurde Jesus rechtlich ein Nachkomme Davids. Die Mutter Maria war aus einem Priestergeschlecht, also aus einem Levitengeschlecht. Und das Geschlecht des Vaters war auch entscheidend. Also Josef war genau der Richtige. Jetzt überlegen wir mal, der Josef hätte sich trotzdem scheiden lassen. Wäre da jetzt der ganze Plan Gottes irgendwie futsch gewesen, irgendwie? Nein, Gott weiß ganz genau, wen er, ja, was er machen will. Er führt seinen Plan aus. Als Geburtsort war Bethlehem vorausgesagt. Maria und Josef wohnten aber in Nazareth. Also gebrauchte Gott das römische Steuersystem, damit die nach Bethlehem ziehen mussten. Und genau an dem Zeitpunkt die Geburt war. Als sie dort waren, ich meine, die Steuerschätzung wird da keine 3 Wochen dauert haben, ich weiß es nicht. Aber genau zu der Zeit mussten sie dorthin. Dann waren sie dort und dann sagt, und dann heißt in Hosea, der Sohn Gottes wird aus Ägypten gerufen. Wie sollen sie jetzt nach Ägypten kommen? Also hat Gott diesen Herodes geschickt, der, also sage ich es jetzt so locker, der nach dem Leben des Kindes getragen, sie mussten nach Ägypten fliehen. Also hat sich hier Hosea erfüllt. Und als sie dort waren, Ägypten, dann heißt es im Alten Testament in einer Verheißung, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also muss er wieder zurück. Und es heißt auch an anderer Stelle, er soll Nazarener genannt werden. Das heißt, er musste in Nazareth leben und aufwachsen. Also musste ja Maria und Josef wieder zurück nach Nazareth und dort leben. Das wussten die alles natürlich nicht. Und Gott hat es so gelenkt. Er hat die ganze Weltgeschichte so gelenkt, dass, seid ihr wenigstens aufgewacht, das ist auch nicht schlecht, dass hier Gottes Plan und Willen geschieht. Also Gott macht unmögliche Sachen mit Josef, auch manchmal mit uns. Er kann auch uns an den Rand bringen. Warum? Paulus hat dieses Erlebnis mal gemacht, 2. Korinther 1, dass er am Leben verzweifelt ist. Und da sagt er, warum ist das geschehen? Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Und wer mal wirklich am Rand war und Gottes Eingreifen erlebt hat, das ist wie so eine Totenauferweckung. Dass er wieder neu uns führt und wir seine Liebe wieder neu erfahren und dass wir erkennen, ja, Gott hat doch alles im Griff. Also er hat die Lage jederzeit im Griff. Er hat die Mächtigen dieser Welt im Griff, die meinen frei zu sein, um ihre Macht auszuüben, aber sie sind alle Teil des Planes Gottes. Und dieses Wissen hilft uns. Wir, diese Welt und wir selber werden nicht von Menschen dominiert und gesteuert, sondern von Gottes Plan und Willen. Er ist es, der alles im Griff hat, auch wenn wir es vielleicht gar nicht wissen. Er hat den Überblick über mein Leben. Ja, Gott schreibt Geschichte mit Menschen wie Josef und mit Menschen wie wir. Ich habe die letzten 6 Wochen, war ich ja krank geschrieben, war zu Hause. Ja, und was macht man da so alles? Also ja, man nimmt vielleicht zu, weil man zu viel isst und so. Aber ich bin mal auf eine Idee gekommen, also nicht, weil ich mich selbst bespiegeln will oder sowas, aber ich habe mir mal meine Predigten von den letzten 34 Jahren mal angeschaut. Also zumindest die Manuskripte, die ich noch habe, sind das sehr viele, aber und habe mal so das alles mal so Revue passieren lassen, was hast du schon alles erzählt und was hat Gott dir alles schon gezeigt. Und es war einfach erstaunlich, wie ich da manche Linien gesehen habe, weil jede Predigt auch einen Hintergrund in meinem Leben hat, ein Stück weit. Ich konnte mir bei manchen Predigten genau wissen, was damals war zu der Zeit. Und ja, meine Lieblingspredigt war vom 29.04.2012, das Thema der BVB und der Sieg Jesu Christi. Da ist nämlich Borussia Dortmund deutscher Meister geworden und das, okay. Und ich kann im Nachhinein nur staunen, einfach über die Größe Gottes. Auch wenn es Dinge gibt in meinem Leben, die ich bis heute nicht verstehen kann. Und wo ich mich freue, einmal bei Jesus zu sein und ihn mal zu fragen, hey, wie sieht die Vollversion deines Planes aus für mein Leben? Warum ist das und jenes passiert? Warum musste das so und so kommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Aber das ist ja das Schöne. Wir können ihm trotzdem vertrauen. Er weiß es. Und das sehen wir bei Josef, auch wenn er nicht wusste, vieles nicht wusste. Er hat Gott vertraut und hat das getan, was Gott zu ihm gesagt hat. Und zum Schluss möchte ich einfach ausdrücken mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, das es in seinem Glaubensbekenntnis festgehalten hat, was das für Menschen sind, mit denen Gott Geschichte schreiben kann. Und da sagt er, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Also Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Und so einer war Josef. Und die Frage ist, wollen wir Menschen werden, mit denen Gott Geschichte schreibt? Dann können wir von Josef viel lernen und dann kann auch diese Weihnachtszeit dazu dienen, ja, diese Frage neu zu stellen und zu beantworten. Amen.